Einen wunderschönen Sonntag. Es ist so gut, wieder zu Hause zu sein. Zu Hause ist die Gemeinde, zu Hause ist die Gemeinschaft mit Christen, mit Brüdern und Schwestern und im Geiste verbunden zu sein, ist etwas ganz Feines. Wir waren zwar unterwegs, auch mit euch verbunden und wir haben schon auch über das Licht gesprochen, aber heute geht es weiter mit dem Licht 3, nenne ich das mal einfach heute. Ich hatte ja ganz bewusst den Spannungsbogen auch aufgebaut, indem ich ein paar Sachen eben euch vorgetragen hatte in den letzten beiden Sonntagen, wo wir unterwegs waren. Und ich habe dann auch überlegt, aha, und dann kamen auch schon Fragen. Ja, da habe ich noch mal Fragen dazu. Und dann habe ich gesagt, warte mal Sonntag die Predigt ab, da wird ja noch die Erläuterung dann kommen. Ich versuche mal, das Licht zieht sich ja von Anfang bis Ende durch, nicht? Also wenn wir im ersten Vers der Bibel anfangen, da ist das Licht schon drin. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, da geht es auch mit Licht fast zu Ende. Gell? Die letzten Verse sind ein bisschen anders, aber da ist das Licht dann auch. Also Licht, da kann man eigentlich 25 Stunden drüber reden, wenn man alle Bibelverse entsprechend ausleuchten will. Aber ich habe jetzt ja die Erläuterung zu dem, was ich schon gesagt habe und vorgetragen habe. Und da machen wir jetzt Folgendes. Matthäus 6 sieht die ganze Sache ja, jetzt kann man sehen, wie man es will, von oben auf das Böse. Und Lukas 11, sieht das Ganze von unten auf das Gute. Und deshalb werde ich anfangen mit nur einem Vers vom Matthäus-Evangelium. Die ersten Verse sind deckungsgleich im Lukas und im Matthäus. Aber ich werde im Matthäus nur den ersten Vers euch bringen, weil ich dazu etwas sagen möchte, das auch vieles schon aufklärt. Und dann ziehe ich mich auf Lukas zurück, wo eben die positive Sache im Vordergrund steht. Die negative wird auch angesprochen, aber die wird dann nicht so betont wie im Matthäus. Und Conny, wenn du uns vom Matthäus 6 nur den Vers 22 erstmal vorliest.
Luther, ja. Matthäus 6, 22. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein.
Ja, das ist schon mal schwer verständlich. Und man muss einfach Folgendes sehen. Dauert einen Augenblick, kannst du dich nochmal wieder hinsetzen. Das dauert einen Augenblick, bis die andere Fassung kommt. Das Auge als Licht des Leibes oder Leuchte des Leibes, das muss man jetzt erstmal sehen. Das ist wieder mal diese sprachwissenschaftliche Art von unserem Herrn, wie er sich auch auf die Leute in der Straße, die volkstümliche Gegend zurückzieht und diese volkstümliche Sprache auch spricht. Ich sage mal so, die Weisheit der Gasse. Und wenn es hier heißt, es sind ja drei Dinge drin, des Leibes Leuchte, das einfältige Auge und das böse Auge. Das sind drei Dinge, die man eigentlich so gar nicht verstehen kann. Aber ich bringe mal heute was mir so ganz spontan eingefallen ist. Und vielleicht habt ihr noch auch welche dazu. Wenn das Kind stolpert, dann sagt die Mutter, wo sind denn deine Augen? Ja, die sind da, wo sie immer sind. Aber sie sind halt nicht da, wo das Kind hätte hinschauen sollen. Aber da sagt man nicht, wo hast du denn hingeschaut, sondern wo sind deine Augen? Oder das andere, was ich auch in meiner Jugend oft gehört habe, wenn meine Mutter 10-mal gerufen hat und ich wollte nicht kommen, dann hat sie geschrien, sitzt du mal wieder auf deinen Ohren? Richard, machst du mir das mal vor, auf deinen Ohren zu sitzen? Eben nicht. Und das sind so Dinge, die müssen wir hier einfach sehen. Deshalb benutzt Jesus eben auch die des Leibes Leuchte die Augen. Und das muss man auch besonders bei Luther sehen. Und Luther hat noch etwas, was ich weiß nicht, ob das in Bayern auch so ist, in Norddeutschland kenne ich das. Luther spricht auch von Scheel schauen, Scheel sehen. Du guckst ja so Scheel, gell? Scheel ist nicht so. Kennt man, nicht? Kennt man. Und wenn wir da noch den Epheser 1, Vers 18 nehmen, dann ist das Auge die Leuchte des Herzens. Und da werden wir schon etwas schlauer. Und der böse Blick, der ist natürlich auch diese Verbindung von Auge und Herz, die ist im Epheser schon drin. Und das Auge ist sozusagen das Werkzeug des Herzens. Und das Auge sieht gewissermaßen das, was das Herz sehen will. Macht das Sinn? Gell? Dass das Herz, wenn das Herz für etwas offen ist, dann kann das Auge das auch schauen. Andererseits wird durch die sinnliche Wahrnehmung wieder die Gedankenwelt und sogar der ganze innere Mensch beeinflusst. Das ist das, was durch das Auge in Verbindung mit dem Herz dann zum Ausdruck kommt. Und der Leib bzw. die Person wird mit dem Licht erfüllt, wenn das Auge das Licht einlässt, also einfältig ist. Wir benutzen das Wort einfältig manchmal für Menschen, der ist so einfältig, gell? Dann kommen manchmal so Leute, die nicht so die Hellsten sind, dann sagen wir manchmal, das auch diskriminierend ist das und auch herabwürdigend, dass wir sagen, das ist aber ein einfältiger Mensch, finde ich gar nicht so gut. Aber wenn das Auge das Licht einlässt, dann müssen wir hier einfach mal sehen, dass einmal das Sonnenlicht gemeint ist, aber auch das Licht von Gott, was in uns reinkommen soll, denn Gott, Jesus ist das Licht der Welt. Gell? Und das kann man hier beides sehen. Luther hat da auch noch das Wort lauter benutzt. Lauter, das ist etwas von Ehrlichkeit und das ist etwas, wenn ein Mensch da ist, der ohne Hintergedanken kommt, der einfach auch nicht doppelbödig erscheint und einfach offen und ehrlich mit einem umgeht. Aber jetzt haben wir noch etwas, was interessant ist. Scheinbar haben sich Bibelübersetzer mit diesem Thema befasst. Und jetzt bitte ich dich, Conny, lies doch einfach mal den 6,22 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und wenn ihr das hört, dann sagt ihr plötzlich, ja, das verstehe ich.
Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt.
Ist derselbe Bibelvers. Lies nochmal den Luthervers.
Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein.
Jetzt versteht man ihn, ne? Wenn man das so begreift, dann kann man eigentlich das auch begreifen, was Jesus damit sagen wollte. Was er eben auch in seiner, kommen wir gleich noch bei Lukas dazu, da habe ich auch noch ein Wort. Bemerkenswert ist, dass Jesus diese Verse genau nach Matthäus, hat die aufgeschrieben, nach 6,21 uns zur Verfügung stellt. Und in 6,21 heißt es denn, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da geht es um Geld, um Gier, um Habgier, um Geiz auch. Geiz ist auch eine Sünde. Wenn man das sieht, wenn man mal auf die Gebote schaut. Nicht nur die Habgier der Menschen. Und hier hat Jesus das in Bezug auf Geld zwar gebracht, aber dieser Vers ist natürlich auch auf alle Sünden, die wir in der Welt haben, die aus der Finsternis kommen, anwendbar. Jetzt bitte ich dich, Conny, jetzt kommen wir auf das Lukas-Thema. Das fängt genau gleich an. Oder ähnlich an in den ersten Versen. Und wir lesen jetzt Lukas 11 und die Verse 33 bis 36.
Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes.
Da kommt's.
Wenn dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und kein Teil an ihm finster, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein.
Das ist wesentlich aussagefähiger und damit wollen wir uns jetzt befassen. Vers 33. Der lässt uns auch in Israel früher an die Bauernhäuser erinnern. Die waren teilweise fensterlos und es war ein einräumiger, ohne Fenster vorhandener Raum. Und darin wurde gelebt und da waren Tiere auch und da war das Lager drin und die Die Ernte wurde darin gelagert und man schlief auf dem Fußboden und darin war es dunkel. Und somit will Jesus auch das erklären, dass man jetzt, wenn das Licht reinkommt, das nicht unter einen Scheffel, sagt Luther, stellt. Scheffel ist ein Maß, das ist auch, der Scheffel war da, weil man ja das Getreide auch da lagerte, also hatte man einen Scheffel dabei. Und da sagt er, dann stellt ihr das ja nicht unter den Scheffel, sondern stellt es in eine Nische im Raum, damit es den Raum erhellt. Und wenn wir hier noch etwas, würde ich gerne die Conny fragen, die Überschrift im Luther, kannst du mal die vielleicht nochmal rausschauen von Lukas 11, Vers, ja, die Überschrift von diesem Kapitel, die ist nämlich interessant. Lukas 11.
Komplett.
Lukas 11, 33, er hat eine Überschrift.
Bildworte vom Licht.
Das ist die Überschrift, die Luther über dieses Kapitel, über diese vier oder fünf Verse gesetzt hat. Das sind Bildworte, die Jesus benutzt. Und da kommt Luther nämlich darauf, dass er wieder dieses selbe, ja, vielleicht hat er es von Matthäus auch überliefert bekommen, weil Lukas ja mal alles aufgeschrieben hat, was er auch teilweise gar nicht selbst gehört hat, sondern andere erlebt haben, hat er festgehalten. Und er hat denselben Text wie im Matthäus-Evangelium mit dem Auge. Wenn die Lampe des Leibes ist dein Auge, wenn dein Licht lauter ist, dann ist der ganze Leib Licht. Und jetzt lass uns nochmal in dieses alte, zu Zeiten Jesu, als er gelebt hat auf Erden, israelische Haus. Habt ihr mal die Bauernhäuser heute gesehen, die in alter Zeit gar nicht mal so lange her gebaut sind? Die haben so kleine Fenster und da sind dann immer auch noch Gitter vor, Eisengitter davor. Ja? Und das ist auch nicht hell drin. Wenn diese kleinen Fenster, die lassen auch von draußen wenig Licht rein. Und so könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch heute das noch verwenden kann, dass eben die Lampe, wie damals dieses Öllämpchen, und das wurde ja bei Ausgrabungen ewig gefunden, tausende von Öllämpchen hat man ja gefunden, die haben damals diese Räume erhellt. Und Jesus sagt, niemand macht das, indem er das dann wieder zudeckt. Und zudecken kann man ja auch eben ein anderes Gefäß nehmen, wenn wir es heute sehen. Aber damals war eben der Scheffel in der Nähe und den hat man drüber gestülpt und dann war das Licht eben, wenn nicht sogar weg oder gar ganz aus, ne? Weil es keinen Sauerstoff mehr bekommen hat. Und so hat sich heute das Sprichwort auch noch erhalten, nun stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, wenn man sich zu klein macht, wenn man sich zu sehr zurücknimmt. Aber das ist eigentlich ganz vernünftig, denn das nenne ich Demut, wenn man sich nicht unbedingt in den Vordergrund stellen will. Also ist für mich das Wort, nun stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, nicht unbedingt immer ein Schimpfwort, sondern damit kann ich eigentlich gut leben. Es soll vielmehr ein Leuchter aufgestellt werden. Woher haben die damals einen Leuchter gehabt, wenn sie nur in einem Raum gelebt haben? Das ist etwas widersprüchlich. Aber es heißt eben, dass es erhöht aufgestellt werden soll. Das ist wie ein Leuchter. Das klingt ein bisschen großspurig, sage ich mal. Aber das Öllämpchen hat man damals, kommt ja auch in dem Vers dann vor, in die Nische gestellt. Und von da ist das Licht eben in den Raum gekommen. Ja?
Aber Luther schreibt, aber sollst du es nicht im Winkel stellen.
Ja, auch nicht in den... Ja, lies nochmal vor.
Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel.
Oder auch nicht unter einen Scheffel, ja. Gut, der Winkel ist eben auch damals gewesen, klar. Wenn du den Text so liest, genau, ist das im Winkel auch schon zu wenig. Man hätte das hervorheben sollen und deshalb sagt Jesus ja auch, der Leuchter soll vielleicht sein, dass man einen zentralen Platz im Haus findet und nicht so versteckt in der Nische. Gut, danke, Conny. Super. Wer soll nun das Licht sehen? Alle, die hineingehen. Die drin sind, gehen auch mal raus und kommen wieder rein. Also es sind die Besucher und die Leute, die drin wohnen. Also wenn wir das mal sehen, gilt das auch für uns. Nicht wir sagen, ja, wir wissen ja, aber das Licht ist. Nein, wir müssen jedes Mal daran erinnert werden, dass dieses Licht eben im Haus ist und dass es von uns dort hineingebracht wird. Das Licht hilft uns sozusagen, uns zu orientieren im Haus. Und diesem Bild folgt nun zunächst aus Vers 34 eine Erläuterung, die wieder rätselhaft ist. Da heißt es, die Lampe des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, dann ist dein Leib Licht. Wenn aber böse ist, dann ist dein Leib finster. Darüber haben wir schon gesprochen, dass das Auge eben das Licht einlässt und ein lauteres Auge ist ein ehrliches Auge und das lässt ein, was das Herz eben sehen will. Die biblische Sprache bezeichnet auch das Auge als das Organ, das den Kontakt zu anderen Personen herstellt, seien es Mitmenschen oder eben auch zu Gott. Da habe ich in Hamburg von mir ganz spontan ein Erlebnis. Das war auf den Landungsbrücken. Fällt mir gerade dazu ein, das passt genau. Da sind viele Menschen und ein Mädel, so ungefähr 10 Jahre, schätze ich sie mal, die brüllt wie am Spieß. Und da habe ich gedacht, ich gehe da vorbei und so, oh Mann, die Eltern, ja, sind ja gestraft mit dem Kind und so zickig, wie die sich da benimmt. Völlig falsch eingeschätzt. Das Kind hatte die Eltern verloren, die war alleine. Das habe ich dann hinterher gemerkt, ich hätte zu ihr hingehen sollen und komm, wir suchen deine Eltern. Aber zuerst hat man so den Blick und das ist das, was das Licht einem ja auch gibt zu anderen Personen. Ich habe dieses Mädel total falsch eingeschätzt. Der Vater kam dann, das Ganze spielte sich innerhalb von 3 Minuten ab, wo das bei mir war, der kam dann. Aber ich bin eigentlich nicht darauf gekommen, dass das Kind wirklich Hilfe braucht. Und das hätte mir eigentlich das Licht, der Kontakt zu den Menschen, das Auge, was das ja gesehen hat, vermitteln soll. Okay, kann ich nur Gott um Vergebung bitten. Falsch gehandelt, ja? Also, wir sollen Kontakt zu anderen Personen und auch zu Gott dadurch vermittelt bekommen. Und wenn wir nochmal auf das Auge des Herzens in Epheser 1, 18 kommen, das hatten wir auch schon beim Matthäus, dann ist das auch eben das, was das Herz reinlässt, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Und da gibt es natürlich auch jetzt Negatives, daran kommen wir ja nicht vorbei. Und wenn wir diesen Kontakt nicht so haben, dann ist das Auge, sieht dann auch die Lust. Und da haben wir im 1. Johannes 2 ein Kapitel, Conny, wenn du uns das mal vorlesen würdest. Da kommen die negativen Aspekte letztlich mit rein.
1. Johannes 2, 15 bis 17.
Ja.
Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Ja, da ist schon der negative Aspekt da, wo wir natürlich durch die Reizüberflutung, wir hatten gerade auf dem Weg vorhin darüber gesprochen, uns immer wieder runtergezogen fühlen und wir müssen einfach die Augen manchmal vor diesen Dingen auch zumachen. Fällt mir wieder noch was ein, wir waren ja in Hamburg und aus meiner Zeit, wo ich oben gelebt habe, hatten wir öfter Besuche und die haben gesagt, ach, ich möchte doch nun zur Reeperbahn, lass uns doch zur Reeperbahn gehen, gell? Und Reeperbahn kennt, glaube ich, jeder, was da los ist. Und dann habe ich die ins Auto gesetzt und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen doch aber zur Reeperbahn. Ich sage, ja, wir sind in eben diese eine Minute sind wir über die Reeperbahn gefahren, das war's. Die ist ja nicht lang. Ja, du fährst mit dem Auto 2 Minuten vielleicht dran vorbei. Ja, und? Ich sage, das war's, mehr gibt's nicht, da gehen wir nicht hin. Und das haben die dann auch verstanden und haben dann natürlich nicht nachgefasst, denn wir sind auch als Hamburger da nicht hingegangen. Das war also nicht unsere Ecke, aber es war halt da und es wird vielfach in Hamburg dann ganz St. Pauli als Reeperbahn bezeichnet und das ist falsch. Es gibt viele schöne Ecken in St. Pauli, die eben nicht so mit dem Thema Lust der Augenlust zu bezeichnen ist. Diese Behandlung des wie das Auge uns das zeigen will, da ist ja das böse Auge, wird ja auch angesprochen. Und das bringt mich zu Fall, wenn ich nicht die Worte Jesu benutze, um auf die richtige Spur zu kommen. Und das böse Auge vor allem, dass das neidisch ist und missgünstig ist. Das ist auch etwas. Neidig und Missgunst ist eine ganz schlimme Sache. Und das ist auch schon im Alten Testament immer wieder angesprochen in den Weisheitsbüchern. Bei Hiob, in den Psalmen, auch in Sprüchen und auch Jesaja, zum Beispiel Jesaja 5,15 hat es auch angesprochen. Und jetzt verstehen wir vielleicht besser, was Jesus mit diesem Vers 35 meint. Und den Vers 35, kannst du uns den nochmal vorlesen?
So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.
Ja. Das ist nun auch wieder etwas. Wenn wir das sehen, müssen wir aufpassen, dass es in uns nicht finster wird. Und wenn wir von Gott erleuchtet sind, also lauter sind, dann haben wir diese Verbindung mit Gott und dann wird der ganze Leib, die ganze Person hell, also Licht werden, wie es heißt. Und wenn unser Auge aber von Gott abgewandt ist, dann wird es böse. Und dann wird auch der ganze Leib finster. Das ist die zwangsläufige Folge daraus, denn wenn wir von Gott abgewandt sind, dann hat der Teufel wieder vollen Einfluss in unserem Leben. Eine ganz interessante Sache kommt jetzt. So schau nun darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Also wir sollen darauf schauen. Das heißt, wir sollen wirklich arbeiten, dass wir mit Gott in Kontakt bleiben. Und das ist eben nur, was ich ja vorhin auch schon im Gebet sage, wenn du mit dem Messias eben im Kontakt weiter bleibst. Wenn du weißt, er ist am Kreuz für uns gestorben, wie wir es auch im Lobpreis gesungen haben. Wenn du das dir immer wieder verinnerlichst, dann schau darauf, dann wird das Licht in dir nicht Finsternis. Überleg mal, wann hat das Jesus eigentlich gesagt? Das ist eigentlich eine Missionspredigt an Israel. Obwohl er ja das Wort des Vaters kennt, dass Israel noch eine Decke vor Augen hat und dass die eines Tages weggenommen wird. Aber er sagt schon zu Israel, pass auf, ich bin ja nun schon hier auf Erden und ihr habt auch die Chance, durch mich ewiges Leben zu haben und einen neuen Bund anzugehören. Und wenn wir in Israel heute sind, messianische Christen gibt es ja dort auch schon in großer Zahl. Messianische Juden, die Christen sind. Entschuldigung, danke. Und das ist etwas, wo wir aber auch uns überlegen müssen, dass wir jetzt nicht sagen, naja gut, dann war das eben damals. Nein, dieses ist auch eine Missionspredigt an uns modernen Leser, die wir oft zwar sagen, wir glauben an den Messias, aber wir versuchen manchmal ohne Jesus zu leben. Und das ist die Frage, können wir das oder wie verhalten wir uns da selbst? Jesus will tatsächlich helle und nüchterne Augen. Er will aber auch nicht, dass wir mit Scheuklappen herumlaufen. Und wenn wir, das dauert noch einen Augenblick, du kannst dich ja noch hinsetzen, da kommt hinten noch ein Vers. Ja, okay. Er will eben nicht, dass wir mit Scheuklappen und die Augen schließen vor Themen, die uns wirklich angehen. Denk mal an das Mädel, da habe ich die Augen zugemacht, gell? Da hätte ich die Augen aufmachen sollen. Wer wirklich die Augen aufmacht und ernsthaft prüft, der kann Gott auch entdecken. Der kann auch in Jesus, den Messias, entdecken. Und das gilt für damals wie auch für heute. Ein Bibelkommentator, der jetzt in Vers 36, vielleicht liest du doch den 36 dann nochmal. Ja, genau.
Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und kein Teil an ihm finster, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein.
Ja, das ist auch zweigeteilt. Und da habe ich den Bibelkommentator, den möchte ich hier zitieren. Der hat eben gesagt, dass diese Teilung, die jetzt dort stattfindet, das ist erstmal das volle Licht, was er anspricht, aber dann auch ein Licht mit verschiedenem Helligkeitsgrad. Denn da ist schon wieder die Finsternis da, im zweiten Teil, die ein wenig verfinstert. Denken wir mal, wenn jemand eine Augenkrankheit hat, dann sieht er nicht mehr so ganz scharf. und da kommt zwar noch Licht rein, aber er kann schon nicht mehr sehen. Und das kann unser Glaubensleben auch im gewissen Sinne beeinflussen und stören. Und wir müssen darauf achten, dass der ganze Körper voll im Licht ist, ohne einen Teil der Finsternis. Und das hat drei Ziele, die wir jetzt einmal vor uns vor Augen führen. Er ruft uns zu ganzer Entschiedenheit auf. Nicht nur mal so, ja, das langt schon und dann so ein bisschen. Nein, wir müssen uns hundertprozentig entscheiden. Das war das Erste. Er hat die Hoffnung, dass die störende Finsternis wieder weichen kann. Schließen wir ja nicht aus, dass sie nicht uns angreifen kann, dass die Finsternis nicht doch einen Teil von uns packen kann und wir eben vielleicht da sogar falsch geleitet werden, indem wir sagen, naja gut, es war ein bisschen dunkel, aber ich kann trotzdem noch sehen. Nein, 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 es muss wirklich hundertprozentig da sein. Und der Dritte erweckt in uns die Hoffnung, einmal ganz licht und ganz rein zu sein, dass wir am letzten Ende aber nur schaffen können durch das Blut Jesu Christi. Anders geht es nicht. Ein Amen wäre vielleicht ganz gut. Amen. Ist nun kein Teil der Finsternis mehr dabei, sagte Jesus dann, dann wird dein Leib ganz Licht sein, wie wenn die Lampe dich mit hellem Schein erleuchtet. Aha, da ist etwas Neues. Das ist nicht mehr das Öllämpchen. Merkt ihr das? Da ist ein heller Strahl, der auf dich fällt. Denk mal an Paulus, der vom Pferd gebeamt wird, durch einen hellen Strahl. Hier kommt Jesus ins Spiel. Und das ist nicht das funzlige kleine Öllämpchen, sondern das ist ein heller, blitzartiger Strahl, der ist so rein und erleuchtet uns, dass wir Licht werden und dass wir Licht sehen können. Und dann ist die geistige Finsternis von uns gewichen. Und willkürlich werden wir daran erinnert, dass dieser Glanz das Licht ja auch im Gottesthron ist, den wir einmal sehen werden. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir alle so weit durch das Wort Gottes uns ausrichten, dass wir hier, auch die Hörer jetzt im Internet, dass die alle Gottesthron einmal sehen werden. Dass wir nicht nachlassen, dass die Finsternis nicht uns packt und uns überwältigt, dass wir gegensteuern und sagen, hey, da ist es finster, das will ich aus meinem Leben rauskriegen. Jesus weckt also mit Vers 36 in diesem Lukas 11 die Hoffnung nach einem neuen Leben im Reich Gottes und daran wollen wir festhalten. Aber schon vorher ist da der Teufel hier auf Erden immer wieder dran, uns die Finsternis zu bringen und uns in diese Finsternis zurückzuziehen. Und da müssen wir auch aufpassen, sage ich noch einmal, dass wir das nicht zulassen. Dass wir als Kinder des Lichts im Licht wandeln. Und Conny, da müssen wir jetzt den Epheser 5, Vers 8, 9 und 10 nochmal lesen.
Aus der neuen Genfer Übersetzung. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid.
Ja.
Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt.
So ist es. Und da, es geht dann negativ weiter, das könnt ihr selbst nochmal nachlesen. Aber ich finde, diese positiven Verse, die wir jetzt vorgelesen haben, die sind wichtig, dass wir uns danach ja ausrichten sollen. Deshalb habe ich auch den Matthäus nicht weiter verfolgt. Der Lukas ist positiv und dieser Vers im Epheser 5, 8 bis 10 ist ja auch absolut positiv, wenn wir erkennen, wo die Finsternis zu uns kommen kann, wo wir wieder mal reinfallen können und wo wir eben einen Deckel drauflegen, dass die Grube, in die wir fallen können, vorher schon zugedeckt ist, dass durch Licht das auch zu sehen ist. Wenn du stolperst im Dunkeln, überleg mal, dann stolperst du immer weiter, wenn du im Finstern wandelst, wie oft. Ich hab mal bei meinen Verwandten in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen, da habe ich wirklich mal in einer Nacht, die haben auf einem kleinen Dorf einen Bauernhof gehabt, da war Neumond, da war keine einzige Lampe und da hatten wir noch keine Handys, wo wir so schnell mal so mit dem Weg leuchten konnten. Also ich sag euch, das war wirklich harte Arbeit da, nicht in den Graben zu fallen und die Straße zu erkennen. Doch konntest du nicht weit vorausschauen. Und es ist wirklich so, wenn man mal in solcher Finsternis, in der finstersten Finsternis unterwegs war, dann weiß man erst, was Licht überhaupt ist. Und wenn wir wirklich, das ist ja auch der Appell, wenn jetzt jemand zuhört, der wirklich im Finstern sich aufhält, der hat nur die Chance, sich zum Herrn auszustrecken und dann das Licht wieder in sein Leben zu holen. Und glaub mir, wenn du den Herrn darum bittest, dann wird er es tun. Amen. Amen. Zum Schluss noch zwei Punkte. Was will Jesus eigentlich hier erreichen? Jesus will Israel zum Licht rufen. Er selbst ist doch das Licht. Und auch die Nachfolge hinter Jesus her bedeutet, im Licht zu wandeln. Und noch ist Hoffnung für Israel, das wissen wir. Und die wird ja auch kommen. Steht festgeschrieben. Und die Bibel ist wahr. Eines Tages wird Gott die Decke wegziehen und Israel wird sehen, dass der Herr ja schon da war und dass sie ihn, nicht alle, aber einen Teil im Innenhof gekreuzigt haben. Können Sie nur Buße tun. Zweitens, er ruft uns auch ins Licht, nämlich in die Jesus-Nachfolge. Und solange wir leben, ist noch Hoffnung für uns. Nicht umsonst betet, wenn wir nochmal den Bengel zitieren, das finde ich so toll, wie er an dieser Stelle betet, Herr, mein Gott, mache meine Finsternis zu Licht. Damit auch der Rest verschwindet. Ich finde es so interessant, das liest man zuerst gar nicht daraus, dass diese doppelte Aufteilung da ist, dass einmal das volle Licht da ist und dann eben dieses geteilte Licht und Finsternis. Und manchmal denken wir, wir sind auf der sicheren Seite und dann ist trotzdem noch ein bisschen Finsternis da, das wir vielleicht gar nicht so entdecken. Und deshalb dieses Gebet von dem Herrn Bengel, Gott, mein Gott, Herr, mache meine Finsternis zu Licht. Amen.
Amen.
Ja, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern im Internet und auch über Trema. Und wir freuen uns, nächsten Sonntag ist wieder Präsenzgottesdienst. In 14 Tagen ist erster Advent, gell? Nur um das mal überlegt. Halleluja. Gottes Segen für euch, eine gesegnete Woche. Ich freue mich, nächsten Sonntag wieder zu euch zu sprechen. Amen.